Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Astrid Travol im Studio. Schönen guten Abend. In dieser Sendung heute geht es viel um Emotionen und Erinnerungen, Anerkennung und Aufarbeitung in allen möglichen Facetten, egal ob in der Fußball-Bundesliga, im Behindertensport oder im Eishockey. Wir berichten, warum der Kosovo seine nationale Profilschärfung über den Fußball erreichen könnte, sprechen mit Paraleichtathlet Nico Kappel über die WM in Dubai und hinterfragen auch die Rolle von Pete Julien, also dem Trainer von Deutschlands bester Langstreckenläuferin Konstanze Klosterhalfen, den Ermittlungsakten belasten. Spieltag 11 in der Fußball-Bundesliga und in der Abendpartie an diesem Sonntag steht es zwischen Freiburg und Frankfurt noch 0:0 unentschieden. 52 Minuten sind gleich gespielt. Das Team der Stunde aber bleibt Borussia Mönchengladbach, das auch gegen Werder Bremen wieder eine großartige Leistung zeigte und eine ansehnliche Partie für sich entscheiden konnte. Jan Wochner.
Phasenweise war es eine Gala-Vorstellung vom Tabellenführer. Gladbach überrollte Werder Bremen mit seiner offensiven Power förmlich. Führte schon zur Pause 2:0 durch Treffer von Bensebaini und Patrick Herrmann. Herrmann mit seinem zweiten Tor nach einer Stunde machte alles klar. Für Bremen war es ein Nachmittag zum Verzweifeln. Ein Tor wurde nach Videobeweis zurückgenommen. Klaassen scheiterte bei einem Foulelfmeter. So reichte es nur noch zum Ehrentreffer für Werder in der Nachspielzeit durch Leonardo Bittencourt. Auf Gladbacher Seite schmerzte nur die gelb-rote Karte für Torschütze Bensebaini.
Aber insgesamt begeistert natürlich so ein Auftritt der Gladbacher die Fans, aber auch Doppeltorschütze Patrick Herrmann.
Ja, macht riesen Spaß momentan, gerade wenn man so ein Spiel wie heute macht, wo wir echt viel richtig gemacht haben, drei Tore hier machen, dann macht es einfach persönlich als Spieler auch Spaß, wenn dann so eine Stimmung auch noch hier herrscht.
Im zweiten Sonntagsspiel dieses Spieltages musste sich der VfL Wolfsburg zu Hause gegen Bayer 04 Leverkusen geschlagen geben. Michael Augustin.
Der VfL Wolfsburg schwächelt weiter und Bayer Leverkusen hat das konsequent ausgenutzt. Zum ersten Mal in der 25. Minute, als Bellarabi viel Platz auf der rechten Seite hatte und im Strafraum auch von drei VfL-Verteidigern nicht gestoppt werden konnte. Bellarabi traf mit einem Schuss ins kurze Eck zum 0:1. Kurz vor der Pause sah Bundestrainer Joachim Löw unter den 24.000 Zuschauern, wie Nationalspieler Kai Havertz mit einer Verletzung am Oberschenkel ausgewechselt werden musste. In der zweiten Halbzeit häuften sich die Fehler beim VfL Wolfsburg. Torchancen waren vorhanden, die Konzentration beim Abschluss fehlte. Die Folge: das 2:0 für Leverkusen durch Paulinho in der Nachspielzeit.
Seit heute ist auch Sandro Schwarz wieder auf dem Trainermarkt verfügbar frei. Der FSV Mainz 05 hat nach dem 2:3 gegen Union Berlin die Zusammenarbeit, nämlich mit dem Coach, vorzeitig beendet. Florian Winkler.
Mainz 05 steckt tief in der Krise. Nach der heftigen 0:8-Pleite in Leipzig und der erneut schwachen Vorstellung beim 2:3 gegen Aufsteiger Union Berlin reagierte der Klub auf die sportliche Talfahrt. 8 Saisonniederlagen, der Absturz auf den Relegationsplatz 16 und dazu die schwache Defensivleistung mit bereits 30 Gegentoren führten unter anderem zur Trennung von Trainer Sandro Schwarz. Einvernehmlich bestätigte der Mainzer Sportvorstand Rufen Schröder, aber alternativlos.
Nach dem ausufernden Niederlage in Leipzig einfach haben wir uns eine deutliche Reaktion einfach gewünscht von allen, weil allen bewusst war, dass sich Lage irgendwann auch mal zuspitzen kann. Und da war das einfach in der Form dann zu wenig. Und wenn man das dann unterm Strich dann sagt und sagt, wie wollen wir uns in Zukunft aufstellen, dann war es einfach so, dass wir diesen Impuls einfach als Verein jetzt genommen haben, auch wenn wir es ungern gemacht haben, weil wir einfach wirklich an die Sache geglaubt haben. Aber Entscheidungen müssen getroffen werden in der Form und auch in der Klarheit.
Und die beendete die knapp zweieinhalbjährige Amtszeit von Schwarz, dessen Vertrag im Februar erst verlängert wurde und noch bis 2022 lief. Wer Nachfolger des 41-Jährigen wird, ist noch offen. Co-Trainer Jan-Moritz Lichte soll die Mannschaft vorerst betreuen.
Auch das gestrige Top-Duell dieses Spieltages zwischen Bayern München und Borussia Dortmund hallt heute noch nach. Nicht nur, weil Münchens Präsident Uli Hoeneß sich am Vormittag per Anruf in eine Fußball-Talksendung einklingte und die Diskussionsteilnehmer kritisierte, die seiner Meinung nach ungebührend mit Sportdirektor Hasan Salihamidzic umgegangen seien. Vielmehr hat der 4:0-Erfolg der Bayern deren Krise beendet und auch die Trainersuche und das Kräfteverhältnis gegen die Dortmunder Borussia verdeutlicht. Philipp Nagel am Tag danach.
Spätestens als in der 80. Minute unmittelbar nach dem 4:0 knapp 70.000 Bayern-Fans lautstark ihr Glücksgefühl zum Besten gaben, war klar, die Bayern haben ihre Krise überwunden. Ja, dieser Abend war aus Bayerns Sicht wunderschön und ja, sowas haben die Fans tatsächlich zu Hause schon lange nicht mehr zu sehen bekommen. Uli Hoeneß, der gestern sein letztes Spiel als Präsident erlebte, mit einer ziemlich perfekten Zusammenfassung.
Die Mannschaft hat von der ersten bis zur letzten Sekunde überragend Fußball gespielt, nicht nur Fußball gespielt, sondern gekämpft. Sie sind in die Zweikämpfe gegangen, das Spiel ohne Ball war unglaublich. Die Aggressivität, die Dortmunder hat man ja überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. In der ersten Halbzeit hat Dortmund nicht einmal auf unser Tor geschossen. Und so habe ich mir etwa meinen Abschied als Präsident vorgestellt.
Vom Dortmunder Männerfußball, wie ihn BVB-Sportdirektor Michael Zorc vor der Partie gefordert hatte, war überhaupt nichts zu sehen.
Das war überhaupt kein Fußball. Das war überhaupt kein Fußball, weil das sollte ja symbolisieren, dass wir uns dagegen stellen etc. Aber das war einfach nichts. Wir haben den Druck nicht standgehalten, muss man ganz klar sagen.
Der FC Bayern fegt also Borussia Dortmund erneut mit einer Packung aus dem Stadion und beendet damit wohl auch ganz nebenbei die Trainerdiskussion. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge.
Wir werden mit Hansi Flick bis auf Weiteres arbeiten und er hat, glaube ich, vor dem Spiel gesagt, die zwei Spiele sind jetzt erstmal die Ziellinie. Die Ziellinie hat er bravourös überschritten und jetzt werden wir in aller Ruhe mit ihm weitermachen.
Flick selber konnte, wollte oder sollte unmittelbar nach dem Spiel dazu zwar noch nichts sagen, allerdings hörte man zwischen den Zeilen schon deutlich raus, wie sehr ihm die Arbeit als Cheftrainer gefällt.
Mir macht gerade diese Funktion als Trainer, auf dem Platz mit Spielern arbeiten zu können, sie eventuell zu entwickeln, das macht mir Spaß. Und alles andere ist jetzt für mich echt nebensächlich.
Ziemlich sicher werden die Bayern also jetzt die Länderspielpause nutzen, um mit Flick über eine Umwandlung seines aktuellen Arbeitsvertrages zu sprechen. Dass er auch beim nächsten Ligaspiel gegen Düsseldorf in 2 Wochen auf der Bank sitzt, gilt seit gestern als sicher.
Diese 2 Spiele haben jetzt sicherlich dazu beigetragen, dass die Führung in aller Ruhe Zeit hat, über dieses Thema nachzudenken. Ich bin überzeugt, dass es keine Schnellschüsse gibt. Und ich denke, dass der erste Gesprächspartner für die nächsten Wochen erstmal Hansi Flick sein wird.
Die Bayern beenden also ihre Krise und die Trainersuche gleich mit und bereiten Uli Hoeneß damit am kommenden Freitag auf seiner letzten Jahreshauptversammlung als Präsident die perfekte Bühne.
Wenn du da mit einem 4-0 einmarschierst, ist es natürlich angenehmer wie mit einem 0-2. Und über meine Zukunft werde ich dann am Samstag nachdenken, wenn ich am Tegernsee aufwache.
In der 2. Fußball-Bundesliga möchte der 1. FC Nürnberg in dieser Woche seinen neuen Trainer vorstellen. Das ist auch nötig, denn nach dem Rauswurf von Damir Kanadi präsentierten sich die Franken beim 1:5 gegen Tabellenführer Arminia Bielefeld heute geradezu kopflos. Martin Raspe.
Arminia Bielefeld hat sich endgültig in den Kreis der Aufstiegskandidaten gespielt. Mit dem 5:1 Erfolg beim 1. FC Nürnberg gehen die Bielefelder als Tabellenführer in die Länderspielpause. Schon nach einer Viertelstunde war das Spiel entschieden. Klaus, Vogelsammer und Klos trafen für die Bielefelder innerhalb von 5 Minuten zur 3:0-Führung. Unter kräftiger Mithilfe der Nürnberger Defensive. Nürnberg machte es Bielefeld auch in der 2. Halbzeit leicht, zeigte kaum Gegenwehr und half mit Abwehrfehlern dem Gegner beim Toreschießen. Klos und Jabo trafen in der 2. Hälfte. Das Kopfballtor des Nürnbergers Sörensen war bedeutungslos.
Außerdem verlor Hannover beim 1. FC Heidenheim mit 0:4 und Darmstadt und Regensburg trennten sich 2:2 unentschieden. Nächste Woche könnte die Fußballnationalmannschaft des Kosovo Geschichte schreiben. Mit 2 erfolgreichen Spielen am Donnerstag in Tschechien und nächsten Sonntag zu Hause gegen England könnte sich das Nationalteam erstmals für die Europameisterschaft 2020 qualifizieren. Das wäre für den Kosovo, den bisher 114 der 193 UN-Mitgliedstaaten anerkennen, ein Meilenstein. Denn es ist der Fußball, der dem seit 2008 unabhängigen Staat großes Ansehen bescheren könnte. Im Kosovo lebt 1/3 der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei über 50%. Könnte also der Fußball bei der Nationenwerdung helfen, fragt Ronny Blaschke auch, angesichts aktueller und historischer Entwicklungen.
Im früheren Jugoslawien hatte der Kosovo eine Sonderrolle. Zur Bevölkerung gehörten mehrheitlich Albaner. Ob Gesundheitswesen, Bildung oder hohe Ämter, die Kosovaren waren im Vielvölkerstaat unterrepräsentiert. Einer der wenigen Orte, wo sie Protest dagegen äußerten, war das Stadion des FC Pristina, des wichtigsten Clubs ihrer Region. Trotzdem schaffte es in der Geschichte Jugoslawiens nur ein Albaner ins Nationalteam, der Stürmer Fadil Vokri. Der Schriftsteller und kosovarische Botschafter in Berlin, Beke Cufaj, erinnert sich an ihn.
Die Albaner waren die Underdogs. Wir waren schon eine Art von zweiter Klasse. Wenn ein Fadil Vokri für Jugoslawien gespielt hat, heißt es, er hätte 2 bis 3 Mal besser sein müssen wie seine andere Kollegenstürmer. Und trotzdem wurde er nicht immer gleichberechtigt behandelt.
Jugoslawien nahm die Autonomie des Kosovo 1990 zurück. Unter dem Präsidenten Slobodan Milosevic ging die serbisch dominierte Polizei streng gegen Kosovo-Albaner vor. Die kosovarischen Fußballer zogen sich aus den jugoslawischen Ligen zurück und bauten eigene Strukturen auf. Mit geheimen Turnieren und geschmuggelten Bällen aus dem Ausland. Damals mit dabei Remzi Ejupi. Seit 2004 ist er Präsident des FC Pristina.
Wir waren als Föderation parallel. Es war verboten. Aber wir haben trotzdem in Dörfern irgendwo gespielt. Es waren keine Umkleidekabine auf die Wasser, auf den Fluss irgendwo. Aber trotzdem haben wir im Leben gehalten.
Die Spannungen zwischen Serben und Kosovo-Albanern mündeten 1998 in den Kosovo-Krieg. 13.000 Menschen starben, Hunderttausende verließen ihre Heimat. Doch nach dem Krieg kehrten innerhalb weniger Wochen 80% der Flüchtlinge zurück. Bald auch der ehemalige Fußballprofi Erol Salihu, der in Wilhelmshaven gespielt hatte. Als Generalsekretär des kosovarischen Fußballverbandes brachte Salihu den Bau von Sportplätzen auf den Weg. Für die Trainerausbildung schloss er eine Kooperation mit dem DFB. Und er ging in europäischen Ligen auf die Suche nach Nationalspielern.
Wir haben so viel gelitten, dass wir haben Glück um Unglück. Ja? Wir haben viele Leute, die geflohen sind nach Westeuropa, insbesondere, die ihre Kinder heute Fußball spielen für Nationalmannschaft. Und wir haben jetzt Qual der Wahl. Nicht Superspieler, aber sehr gute Spieler, sehr talentierte Spieler.
Der Kosovo ist noch nicht Mitglied der Vereinten Nationen. Für eine Verankerung in der internationalen Gemeinschaft bemüht sich die Regierung um globale Organisationen. So ist der Kosovo Mitglied im Internationalen Währungsfonds oder in der Weltbankgruppe, nicht aber im Kulturverbund UNESCO oder im polizeilichen Netzwerk Interpol. Als Durchbruch feierten die Kosovaren 2014 ihre Aufnahme in das Internationale Olympische Komitee. 2016 folgte der Eintritt in die UEFA und in die FIFA, also in den Europäischen und den Weltfußballverband. Der Journalist Iraldin Fazliou beobachtet den Fußball für Birn, das Balkan Investigative Reporting Network.
In den internationalen Ranglisten steht der Kosovo nur in negativen Themen an der Spitze. Korruption oder organisiertes Verbrechen. Der Fußball leistet etwas, was die Politik nicht geschafft hat. Er gibt der Jugend Hoffnung. Und er ist eines der wenigen Themen, die uns im Ausland Anerkennung verschaffen. Leider nutzen Politiker diesen Erfolg für sich. Sie gehen in die Kabine und machen Fotos mit Nationalspielern, die im Ausland aufgewachsen sind. Dabei sollten sie eine Infrastruktur schaffen, die eine stärkere Talentförderung auch vor Ort möglich macht.
90% der Kosovaren sind ethnische Albaner. Etliche Fans der kosovarischen Erstligisten hielten lange zum albanischen Nationalteam. Doch mit dem Erfolg der kosovarischen Auswahl ist die Zahl albanischer Flaggen in ihren Kurven zurückgegangen. 8% der Kosovaren sind Serben. Viele von ihnen akzeptieren den Kosovo nicht als Staat, sondern nur als kulturelles Hinterland Serbiens. Meist leben sie in Dörfern unter sich. Der britische Reporter Jack Robinson arbeitet für das Online-Medium Pristina Insight.
Serbische Spieler werden unter Druck gesetzt, nicht gegen den Kosovo anzutreten. Und auch sonst gibt es Provokationen. Mehrfach bestritt Roter Stern Belgrad Wohltätigkeitsspiele in serbischen Enklaven des Kosovo. Serbische Fans hissten auf kosovarischem Staatsgebiet die serbische Flagge und sangen die serbische Hymne. Einige hielten in Pristina und schwenkten eine Fahne von Großserbien. Das ist gegen die UEFA-Regeln.
Im vergangenen Juni wurde Ljubisa Tumbaković als Nationaltrainer Montenegros entlassen. Der Serbe hatte sich geweigert, gegen den Kosovo an der Seitenlinie zu stehen. Kurz darauf wurde er von Serbien als Nationaltrainer verpflichtet. Im September nahm die kosovarische Polizei 8 tschechische Fans in Gewahrsam. Sie wollten beim Spiel zwischen Kosovo und Tschechien offenbar eine Drohne steigen lassen. Dazu der Schriftzug »Kosovo ist Serbien«. Nun tritt der Kosovo am Donnerstag zum Rückspiel in Tschechien an. Diplomatische Komplikationen nicht ausgeschlossen.
Kann Fußball dem Kosovo zur nationalen Profilschärfung dienen? Mit dieser Frage beschäftigte sich Ronny Blaschke. Seinen Beitrag gibt's auch online bei uns und in der Deutschlandfunk-Audiothek. Nachdem die deutschen Leichtathleten Ende September ihre WM in Katar absolviert haben, sind jetzt die Paraleichtathleten dran in den Vereinigten Arabischen Emiraten, genauer gesagt in Dubai. Und das WM-Auftaktwochenende gestaltet sich für die deutschen Behindertensportler sehr erfolgreich. Nach Gold durch 200-Meter-Läuferin Irmgard Ben-Susan gestern gab es heute weitere Erfolge. Holger Gerska.
Bis zum letzten Weitsprung musste Leon Schäfer zittern. Dann stand der knappe Triumph gegen Europameister Daniel Wagner aus Dänemark fest. Mit 6,90 Meter verpasste Leon Schäfer seinen Weltrekord nur um 9 Zentimeter. Der Bremer hatte als Kind mit der Diagnose Knochenkrebs den rechten Unterschenkel verloren. Ebenso eng war am Vormittag der Ausgang des Kugelstoßens der kleinwüchsigen Männer. Nico Kappel, der Paralympicsieger von 2016, freute sich verhalten über seine Silbermedaille, denn er bezwang zwar den Weltrekordler, aber der Usbeke Omonov steigerte in diesem Finale seine persönliche Bestleistung um fast 2 Meter und schnappte dem Stoßer vom VfL Sindelfingen damit Gold weg. Die Goldmedaille ist das Ziel des Prothesensprinters Johannes Flors und der Leverkusener ist spätestens seit dem Vorlauf klarer Favorit, denn er verbesserte auf der schnellen Bahn seinen eigenen Weltrekord.
Nico Kappel gehört auch international zu den erfolgreichsten kleinwüchsigen Kugelstoßern. Eine Medaille wollte er heute Vormittag im WM-Finale in Dubai liefern. Silber ist es wie gehört geworden. Vorhin habe ich Nico Kappel kurz nach seiner Siegerehrung erreichen können und zunächst gefragt, ob bei der Zeremonie in den Vereinigten Arabischen Emiraten denn überhaupt Zuschauer dabei waren, die ihn bejubelt und gefeiert haben.
Ja, es waren tatsächlich da, aber das waren hauptsächlich meine deutschen Mitgereisten. Also gerade meine Familie, meine Freundin und eben auch ein, zwei Fans, die mich jetzt so ein bisschen schon über die Jahre begleiten, die dann extra hierher gereist sind. Und von daher, da waren wir wenigstens vertreten. Also es waren, glaube ich, 70% Deutsche.
Nach Gold bei den Paralympischen Spielen in Rio und Gold bei der WM in London, jetzt also Silber in Dubai. Was bedeutet Ihnen diese Medaille?
Die bedeutet mir auch unfassbar viel, weil wenn man überlegt, wie sich das Niveau verbessert hat, also wenn man das in Zahlen macht und meine Leistung von Rio nimmt. Und wenn ich das hier gebracht hätte, die Leistung, dann wäre ich auf Platz 5 gelandet. Also von daher, man sieht einfach, dass das Niveau unfassbar ansteigt. Inzwischen sind wir 5 Leute, die ganz eng beieinander sind, also die halt da vorne um die Medaillen mitkämpfen. Und deswegen bin ich echt glücklich über die Silbermedaille und freue mich sehr. Und ich glaube, es ist auch der richtige Ansporn für die neue Saison.
Sie mögen es ja, wenn der Ring einen rauen Belag hat. Dieser hier war eher glatt und schnell. Ja. Was macht denn für Sie den Vorteil eines rauen Belags aus?
Ja, für mich ist einfach, ich brauche das, wenn ich reingehe in die Drehung, dass ich dann so ein bisschen den Boden dann einfach auch spüre, ne? Und einfach so einen wirklich auch richtig Antrieb aus den Beinen geben kann und nicht so das Gefühl habe, dass ich mich eher so ein bisschen bremsen muss, damit die Technik sauber klappt. Und ja, damit tue ich mich einfach ein bisschen schwer, aber das soll keine Ausrede sein, sondern das ist eher tatsächlich ein Problem, mit dem ich mich beschäftigen muss, weil das kann in jedem anderen Stadion genauso sein. Und ich denke, das wird auf jeden Fall jetzt mit auf der Agenda sein, dass man da einfach solche vielleicht auch nur Kopfbarrikaden, ich weiß es nicht, die eben abbaut und dann eben mit einem gestärkten Gefühl auch egal in welches Stadion fahren kann und dann seine Leistung abrufen kann.
Wie haben Sie denn den Wettkampf insgesamt erlebt, aber auch die Atmosphäre im Stadion?
Ja, die Atmosphäre im Stadion war natürlich schwierig, ne? Das gute Stadion ist schon recht klein und dann ist es auch noch leer. Ist natürlich kein Vergleich zu Rio oder auch London 2017, aber okay, darauf konnten wir uns einstellen. Der Wettkampf an sich war natürlich nicht ganz einfach, wenn dann der Mann aus Usbekistan, den man vorher nicht so auf dem Schirm hatte, dass er so weit stoßen kann, wenn man dann mit ihm eben nicht so ganz rechnet und dann eben sagt, okay, er dann im zweiten Versuch die 14:03 stößt und da muss man einfach den Kopf frei halten. Es war eine neue Situation und bis zum Schluss war wirklich alles offen. Also es hätte auch noch vom Podium runterfallen können, aber man hätte auch noch an die Goldmedaille rankommen können. Und von daher war es bis zum Schluss spannend. Es war ein toller Wettkampf und deswegen bin ich auch froh über es selber.
Im Vorfeld dieser WM haben Sie sich schon kritisch über den Austragungsort Dubai geäußert, ähnlich wie die Leichtathleten in Katar bei ihrer WM zuvor. Bemängelten Sie ja die fehlende Tradition, damit auch das fehlende Bewusstsein für Ihre Sportarten. Haben sich Ihre Befürchtungen in den ersten Tagen diesbezüglich bewahrheitet?
Ja, auf jeden Fall. Also ohne das, wie gesagt, die machen hier einen tollen Job, die strengen sich an, die geben alles, um das hier bestmöglich hinzubekommen. Aber es ist einfach so, man merkt es, es ist eine andere Tradition oder halt keine Sportkultur eben da, auch im Leichtathletikbereich eben wenig Input, wenig Info und ja, schon ein bisschen schade, wenn man sich so überlegt, eben wenn man so den paralympischen Sport und die Paraleichtathletik anguckt, wie sie sich entwickelt, wenn man dann eben hierher fährt. Aber wie gesagt, die Hintergründe weiß ich natürlich nicht im Detail. Also ich weiß jetzt nicht, weshalb die dann hierher gegangen sind, kann ja auch sein, dass es gar keine andere Alternative gab. Aber trotzdem, dass man halt schon einen Unterschied dann merkt, ne, in der ganzen Organisation und in dem ganzen Drumherum. Aber wie gesagt, die haben sich hier wirklich Mühe gegeben, gucken alles, was möglich ist, arbeiten bis spät in die Nacht, fangen morgens wieder ganz früh an, um alles top zu präparieren. Und deswegen alles gut, aber natürlich schon etwas anders, wie vielleicht zu vorherigen Weltmeisterschaften.
In London beispielsweise. Dabei bewegt sich der paralympische Sport ja eigentlich in großen Schritten nach vorn. Wirft diese WM Ihrer Meinung nach in den Vereinigten Arabischen Emiraten da wieder zurück?
Auf keinen Fall, weil die Leistungen, die entwickeln sich so unfassbar. Also der Sport leidet kein bisschen drunter. Man sieht es an den Leistungen. Hier putzen die Weltrekorde schon wieder. Und klar, so ein bisschen das drumherum fehlt vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle. Aber der Sport entwickelt sich absolut weiter und da kann auch sowas nichts dran ändern.
Weltweit erheben sich ja aktuell Athletinnen und Athleten für die eigenen Rechte innerhalb ihrer Sportorganisationen, kämpfen um mehr Beteiligung und Rechte. Wann werden Sie denn mitreden können bei der Vergabe internationaler Austragungsorte?
Ja, ich finde auf jeden Fall, dass es ein Thema werden sollte, dass die Athleten mit eingebunden werden und zwar flächendeckend in allen Sportarten. Im paralympischen Sport, ich glaube, da haben wir noch recht wenig Einfluss, dass wir eben da jetzt auch die Gespräche dann suchen. Und das tut auf jeden Fall auch allen Sportarten gut. Zum einen gibt es dann nochmal sozusagen, ich nenne das jetzt mal Aufsichtsrat der Führungsebenen der internationalen Verbände, weil die Athleten dann da, glaube ich und denke ich, auf jeden Fall sehr, sehr genau auf die Finger gucken werden, wie da was entschieden wird und vor allem, wer für was da entscheidet, weil das ja auch immer wieder so über dem einen oder anderen Verband hängt, wie zum Beispiel die IAAF bei der Vergabe nach Doha oder auch die Fußball-WM in der Vergabe nach Doha. Und ich glaube, das würde auf jeden Fall jeder Sportart unglaublich gut tun, wenn da eben noch ein bisschen mehr auf die Athleten gehört werden würde, beziehungsweise die da eben zumindest ein Informationsrecht hätten, weil dann müssten die sich auch erstmal den Athleten gegenüber äußern und eben das vertreten. Und dann würde das, glaube ich, auch in manchen Dingen anders laufen.
Auffallend ist ja, dass Sie als Paraathlet deutliche Kritik üben und dazu auch regelrecht ermuntert werden, auch seitens Ihres Verbandes. Nicht umsonst haben Sie ja auch den Spitznamen Außenminister des Behindertensports. Stehen denn die anderen Paraathleten hinter Ihnen und stützen Sie auch?
Ich glaube schon, dass wir da als Team auftreten und dass es allen in dem Bereich geht. Jetzt tatsächlich jetzt hier bei der WM haben wir über das Thema in Mannschaftskreisen nicht direkt gesprochen, weil sich eben auch jeder auf die Weltmeisterschaft hier konzentrieren soll. Also jeder die Weltmeisterschaft ja auch annehmen soll und es ist eine Weltmeisterschaft und jeder soll seine beste Leistungen bringen. Das ist natürlich dann immer auch ein bisschen risikoreich, auch für mich, ne, wenn ich mich dann dazu äußere.
Warum denken Sie, ist das risikoreich?
Ja, weil wenn es jetzt schief läuft und ich hier mit einer schlechten Leistung rausfahre, dann wird die Kritik halt auch immer ganz schnell groß. Ja, hätte sich mal nicht so viel aufgeregt und hätte sich mal mehr auf seinen Sport konzentriert. Aber ich finde eben genau das den falschen Weg oder sollte auch den Athleten nicht zur Last gebracht werden, weil man sollte da einfach auch Kritik üben dürfen, wenn es was zu kritisieren gibt. Klar, wenn jemand anderer Meinung ist, dann auch das gerne. Aber ich finde, ich halte es einfach für wichtig und weil eben dann dadurch vielleicht sich auch das ein oder andere dann ändert.
Parakugelstoßer Nico Kappel gewinnt Silber bei den Paralympischen Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Dubai. Kurz nach der Siegerehrung hatte ich ihn heute Nachmittag sprechen können. Jetzt ist er nämlich feiern, hat er noch gesagt. Das Nike Oregon Project, das war die Elite-Laufgruppe des Sportartikelherstellers bis zum plötzlichen Aus Anfang Oktober. Die US-Anti-Doping-Agentur sperrte den Cheftrainer Alberto Salazar für 4 Jahre. Jetzt belegen Informationen der ARD-Doping-Redaktion, dass schon vor Jahren politischer Druck ausgeübt wurde, die Ermittlungen vorzeitig zu beenden. Und es sieht danach aus, dass Salazars Assistent Pete Julien, der auch die deutsche Langstreckenläuferin Constanze Klosterhalfen trainiert, stärker in Salazars zwielichtige Praktiken involviert war, als viele bisher annahmen. Peter Wosny.
Immer mehr unschöne Details über Trainings- und Umgangsmethoden von Cheftrainer Alberto Salazar kommen ans Licht. So erklärt die ehemalige Spitzenläuferin Mary Kane gerade in einem Video der New York Times.
Ich wurde emotional und körperlich missbraucht von einem System, das Alberto entworfen und Nike gefördert hat. Alberto hat ständig versucht, mich zum Abnehmen zu bewegen. Üblicherweise wog er mich vor meinen Teamkollegen und machte mich öffentlich herunter, wenn ich nicht aufs richtige Gewicht kam. Er wollte mir Antibabypillen und Diuretika zum Abnehmen geben, von denen viele in der Leichtathletik verboten sind.
Nike erklärt die Vorwürfe extrem ernst zu nehmen, aber vieles deutet darauf hin, dass einige Verantwortliche schon seit langem von den Missständen rund um das Elite-Laufteam Bescheid wussten und Salazar deckten. Travis Tigard, Chef der amerikanischen Anti-Doping-Agentur USADA, bekam vom Konzern keine Unterstützung bei seinen Ermittlungen gegen Salazar.
Als wir Fragen stellten zu Medikamenten, Dopingmitteln, zum Besitz, Anwendung von und Experimenten mit Testosteron, da ging die Zugbrücke nach oben. Sie setzten den Burggraben in Brand, ließen die Alligatoren los, postierten Scharfschützen auf allen Türmen, fest entschlossen, uns daran zu hindern, hereinzukommen, um die Wahrheit hinter all den Anschuldigungen herauszufinden. Es war also ein harter Kampf.
It was a tough battle.
In einer vertraulichen E-Mail aus dem Jahr 2015, die der ARD-Doping-Redaktion vorliegt, wurde der ehemalige Chef des Nationalen Olympischen Komitees der USA, Scott Blackmon, unter Druck gesetzt, etwas gegen die Untersuchungen der USADA gegen Salazar zu unternehmen. Absender, ein Anwalt aus dem Umfeld des Nike Oregon Projects. Die deutsche Topläuferin Constanze Klosterhalfen, die seit Herbst 2018 Mitglied im Nike Oregon Project war, will nie direkt mit Salazar gearbeitet haben.
Mein Trainer ist ja auch Pete Julien und deshalb lasse ich das alles mal auf mich zukommen.
Doch Pete Julien war einem internen USADA-Bericht zufolge viel tiefer in die Machenschaften Salazars verstrickt, als er selbst zugibt. Der Klosterhalfen-Trainer galt sogar als rechte Hand Salazars. Julien habe eine Athletin des Oregon Projects zu Salazars Komplizen, den Mediziner Dr. Jeffrey Brown, gebracht, damit sie dort eine Infusion verabreicht bekommt. Im USADA-Bericht heißt es:
Julien hat ihr nicht erklärt, warum sie es nehmen sollte und was sie dort taten.
Offensichtlich handelte es sich um eine Infusion des Fettverbrenners L-Carnitin. Die USADA hält es für sehr wahrscheinlich, dass die Verabreichung die nach den Anti-Doping-Regeln erlaubte Menge von 50 Millilitern überschritten hat. Auf ARD-Anfragen hat Pete Julien nicht reagiert. Auch Klosterhalfen und ihr Management wollen sich nicht äußern.
Peter Wosny berichtete über Ermittlungsakten, die ergeben haben, dass auch Klosterhalfens Trainer Pete Julien beim Nike Oregon Project an medizinischen Experimenten der Elite-Laufgruppe beteiligt gewesen sein könnte. Hier kommen 5 Ergebnisse aus der Handball-Bundesliga. Nordhorn unterliegt den Füchsen aus Berlin 24-34. Lembo bezwingt Ludwigshafen 27-19. Wetzlar und Hannover-Burgdorf trennen sich 25-25 unentschieden. Magdeburg bezwingt Minden 31-29 und Flensburg-Handewitt schlägt Göppingen 28-22. 3 Basketballergebnisse haben wir noch. Bayreuth gewinnt gegen Braunschweig 85-89. Göttingen gewinnt gegen Oldenburg 104-87. Bayern München gewinnt gegen Alba Berlin 84-80. Und in dieser 77. Minute geht Freiburg gegen Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga mit 1-0 in Führung. Dank Petersen. Ein Sieg zum Auftakt gegen Russland, eine ärgerliche Last-Second-Niederlage gegen die Schweiz, das war bisher die Bilanz der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft beim Deutschland-Cup in Krefeld. Mit einem Sieg in der regulären Spielzeit heute gegen die Slowakei wäre die DEB-Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm Turniersieger gewesen. Das gelang aber nicht. Die Partie ging in die Verlängerung und mit 2-3 verloren, auch weil einfach der Akku leer war, erfuhr Burkhard Hupe.
Ja, ich habe gerade mit dem Präsidenten des Deutschen Eishockeybundes, mit Franz Reindl, gesprochen, der selbst viele Jahre lang Nationalspieler gewesen ist, Bronzemedaillengewinner von Innsbruck, und er hat mir gesagt, am Ende waren die Tanks ein bisschen leer, sprich die Mannschaft hatte nicht mehr so richtig viel Kraft. 3 Spiele innerhalb von 4 Tagen und das wirklich immer auf höchstem Niveau. Das geht dann eben irgendwann auch bei Eishockeyspielern in die Beine. Und die Slowaken wollten hier unbedingt mit wenigstens einem Sieg sich vom Turnier verabschieden. Und unterm Strich waren sie dann vielleicht auch dieses eine Tor besser.
Wie hat Ihnen denn insgesamt das Auftreten der veränderten deutschen Nationalmannschaft, bei der ja zahlreiche Stammkräfte fehlten, mit dem neuen Bundestrainer gefallen?
Also ich bin positiv überrascht, das muss ich ehrlich sagen, weil sich die Mannschaft in jedem Spiel viele Möglichkeiten erspielt hat, nicht nur erarbeitet. Nach hinten hätte sie manchmal ein bisschen kompakter stehen und verteidigen können, aber das Spiel nach vorne, das sah wirklich über weite Strecken richtig gut aus. Und wenn man sich dann überlegt, dass diese Spieler in diesen Reihen, in denen sie hier vom Bundestrainer von Toni Söderholm aufgestellt worden sind, so auch noch nie zusammengespielt haben und dann sich innerhalb kürzester Zeit finden mussten, dann muss ich sagen, Respekt und Anerkennung, das habe ich so nicht erwartet.
Newcomer haben sich im Team empfohlen, aber auch Rückkehrer, die ja noch Silber bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang gewonnen hatten. Wird der Konkurrenzkampf um die WM-Plätze damit größer?
Also für den Bundestrainer wird es auf jeden Fall immer schöner, die Besten auszuwählen, weil eben viel mehr da sind, die auch bei großen Turnieren mithalten können. Das hat dieser Deutschland-Cup dann auch gezeigt, wo sich dann beispielsweise heute auf einmal ein Andreas Eder gezeigt hat, der ja nun nicht zum festen Inventar der Eishockey-Nationalmannschaft gehört. Den haben die Münchner zu Saisonbeginn abgeschoben nach Nürnberg. Da gibt es jetzt so ein Leihgeschäft, das läuft in ein paar Tagen aus. Und der Junge weiß im Moment gar nicht, wo es dann für ihn hingeht in den nächsten Wochen und Monaten. Und der wirkte auf mich heute auch im Gespräch gar nicht so richtig glücklich darüber, dass er jetzt mal 2 Tore geschossen hat. Aber der hat sich hier gezeigt, der hat hier seine Eiszeit genutzt. Und davon gibt es noch andere, die das auch richtig gut gemacht hat. Und ja, es gab auch ein paar Routiniers, wie zum Beispiel Daniel Pieter, den Ur-Krefelder, der hier in den ersten beiden Spielen richtig gut gewirkt hat. Und natürlich auch Felix Schütz, der im Prinzip auch noch auf Vereinssuche ist, der stand zuletzt in Schweden bei einem relativ unbekannten Verein unter Vertrag und der wollte sich hier auch empfehlen. Ist ihm auch ganz gut gelungen. Also das war unterm Strich schon sehr interessant hier in Krefeld.
Die DEB-Funktionäre haben am Rande dieses Deutschlandcups die Grundsatzdebatte um das erlaubte Ausländerkontingent in der deutschen Eishockeyliga wieder aufgegriffen. Das soll reduziert werden, um deutschen Spielern auch im Liga-Alltag eine wichtige Rolle in ihren Clubs zu verschaffen. Was stellt sich denn der DEB da genau vor?
Also mittelfristig sollen es nur noch 5 Ausländer sein pro Verein in der deutschen Eishockeyliga. Das ist natürlich ein Weg bis dahin. Jetzt will man erstmal um 1 oder 2 Spieler in den kommenden Jahren die Nummer reduzieren. Aktuell sind es 9 und die deutschen Spieler sind darüber natürlich richtig glücklich. Und der Deutsche Eishockeybund kann dieses Fass jetzt auch endlich mal aufmachen, weil natürlich das Argument, dass es nicht genügend Spieler gibt, die in den deutschen Vereinen spielen können, das zieht jetzt so nicht mehr. Die U18 ist wieder aufgestiegen in die A-Gruppe bei der Juniorenweltmeisterschaft, die U20 auch. Und es tun sich immer mehr Namen auf und spielen sich in den Vordergrund. Und da sagt man sich jetzt beim Deutschen Eishockeybund eben selbstbewusst genug und sagt, diese Spieler, die sich jetzt so nach vorne spielen, die sind nicht allein. Wir haben viel, viel mehr und denen müssen wir einfach mehr Eiszeit geben.
Einer, der den Deutschlandcup in seiner aktiven Zeit auch immer gern gespielt hat, ist Rick Goldmann, der Ex-Profi, der schon in Landshut, Mannheim, Iserlohn, aber auch kurz in der NHL gespielt hat. Heute ist er Experte und Fernsehkommentator und findet, dass, Zitat, Eishockey geil ist. Deshalb hat er jetzt ein Buch geschrieben. Eiszeit heißt es. Co-Autor ist Günther Klein, der Chefreporter des Münchner Merkurs, den ich am Rande dieses Deutschlandcups in Krefeld erreicht habe. Die Diskussion um Nachwuchsförderung und Ausländerkontingent ist darin auch berücksichtigt. In diesem Buch, auch als Folge des Bosman-Urteils, das die im europäischen Sport bestehenden Restriktionen für Ausländer zu Fall brachte. Warum ist das Ihrer Meinung nach so ein großes Dauerstreitthema im deutschen Eishockey? Das habe ich Günther Klein als erstes gefragt.
Das deutsche Eishockey hat eine gewisse Tradition, dass man glaubt, man könne die eigenen Spieler nicht so gut ausbilden, wie andere Länder das tun. Kanada ist einfach das Mutterland des Eishockeys. Und genauso wie zum Beispiel im Fußball Brasilien den besonderen Ruf hat, ballgewandte, geschmeidige Talente hervorzubringen, vertraute man im Eishockey halt immer auf diese kanadische Schule, die in Deutschland dann auch sehr stark vertreten ist. Und entsprechend geringer geschätzt wurden dann die eigenen Talente.
Welche Rolle spielt dabei überhaupt auch in der Entwicklung von Rick Goldmann selbst das Bosman-Urteil?
Das war für ihn ausschlaggebend, dass er Deutschland verlassen hat. Er hat eigentlich nie Ambitionen gehabt, sich in die NHL zu orientieren. Aber als dann Mitte der 90er Jahre eben dieses Urteil kam, hat man gemerkt, wie sich die Zusammenstellung von Mannschaften verändert. Und seine Überlegung war damals eigentlich relativ schlicht. Ich habe in Deutschland kaum eine Chance, ich habe drüben kaum eine Chance. Dann probiere ich es doch gleich drüben. Und er hat ja dann 3 Jahre zugebracht, in denen er zwar den Durchbruch nicht geschafft hat, aber er blickt sehr gelassen und zufrieden auf diese Zeit zurück, weil es ihn einfach als Persönlichkeit dann vorangebracht hat.
Wenn Sie so zurückblicken, 2010 war dann ja auch, so schildert es Rick Goldmann in dem Buch, der Zeitpunkt, als sich das Eishockey immer schneller entwickelte, also eine immer schnellere Sportart wurde. Ist das alles zusammengenommen? Sind das die Faktoren, warum Eishockey generell in Deutschland etwas hinterherhinkt oder gerade auch im Osten oder im Norden große Akzeptanz und Nachwuchsprobleme hat?
Also ich würde schon sagen, dass das deutsche Eishockey nicht mehr hinterherhinkt. Wir haben jetzt sehr viele Talente, die aufgeschlossen haben. Also wenn man daran denkt, welche Karriere Leon Draisaitl in der NHL macht, er gehört also definitiv zu den 10 besten Spielern der Welt. Es ist ein junger deutscher Spieler, Moritz Seider, dieses Jahr im Draft in der ersten Runde gewählt worden von Detroit an 6. Stelle. Also er könnte auch ein zukünftiger Weltstar sein. Und wir haben momentan 3 17-Jährige in der deutschen Eishockeyliga, die in ihren Vereinen in München, Berlin und in Mannheim auch tatsächlich eine Rolle spielen und auf die man setzt. Also das deutsche Eishockey hat durchaus Anschluss gefunden. Das Eishockey ist sehr schnell geworden und es ist ja etwas, was jungen Spielern auch sehr entgegenkommt. Denn wenn man so mit den erfahrenen Spielern über die Jungen spricht, dann sagen die in erster Linie, verdammt, sind die schnell, ich muss wirklich schauen, dass ich hinterherkomme.
Eishockey lebt ja vom Gladiatorenmythos, kokettiert damit auch in ihrem Buch, dass es um Fairness und Haltung gehe und es deswegen auch kein Gewaltproblem auf den Rängen gebe. Dafür aber natürlich gern mal auf der Eisfläche, wo dann die Fäuste und Zähne schon mal fliegen können. Ist da der Blick ein wenig verklärt?
Die Anzahl der Schlägereien ist sicher zurückgegangen. Es gab früher, das kam auch aus Nordamerika, eigentlich in jeder Mannschaft jemanden, der für das besonders Harte zuständig war. Aber eben weil das Eishockey sich mehr Richtung Tempo entwickelt hat, ist eigentlich so der reine Goon, nannte man diese Typen, jetzt nicht mehr so gefragt. Was Rick Goldmann ja auch schreibt, so einen schönen Satz, das Eishockey hat es immer geschafft, Wunden in Trophäen zu verwandeln. Ja, das ist tatsächlich so. Eishockey kokettiert natürlich auch mit seiner Härte, aber es ist eben auch ein Merkmal, das dieses Spiel halt vielleicht auch über andere Sportarten dann stellt.
Ihr Buch ist ja auch gedacht als Liebeserklärung an eine Sportart für Fans und solche, die es noch werden wollen oder sollen. Da hat man schon oft mal die rosarote Brille auf. Aber wie wirkt in diesem Kontext Gladiatorenmythos die Beschreibung von Eishockeyspielern, die mit gerissenem Synosmoseband und gebrochenen Rippen und Schmerzmitteln intus spielen wollen und spielen müssen?
Man muss sehen, dass es im Eishockey vielleicht ein bisschen einfacher ist, zum Beispiel mit einem Bänderriss zu spielen. Es wird ja gerne über die wehleidigen Fußballer gelästert, aber das sagen auch Eishockeyspieler, dass es der Fußballer ohne Schutz halt manchmal auch schwer hat. Ja, so ein Eishockeyspieler, der kann sich einfach für ein Spiel mal so zusammentepen lassen. Ja, er kann sich mit Ausrüstung behelfen. Rick Goldmann hat als Junior bei einer Weltmeisterschaft mal eine angebrochene Rippe gehabt oder mehrere. Und da hat der damalige Trainer George Kingston ihm auf die Schnelle und weil das Turnier in Kanada stattfand, eine Rodeo-Weste besorgt. Ja. Also das ist so eine Schutzvorrichtung. Das geht dann. Schmerzmittel, glaube ich, werden im Handball fast noch stärker verabreicht als im Eishockey. Und eben dadurch, dass der Eishockeyspieler geschützt ist und es liegen ja auch Zahlen der Berufsgenossenschaft vor und danach hat Eishockey eigentlich eine geringere Verletzungshäufigkeit als die anderen konkurrierenden Mannschaftssportarten in Deutschland. Eine etwas geringere.
Aber bei dem von Ihnen gerade angesprochenen Turnier in Kanada, da war sich Rick Goldmann durchaus auch bewusst und hat auch gesagt, dass er da durchaus auch Angst hatte, dass die Rippe vielleicht weiterbrechen oder eben gar die Lunge durchbohren könnte. Also da hat er schon auch so ein bisschen auf der Rasierklinge getanzt.
Ja, er hat den Mannschaftsarzt zuvor konsultiert. Das ist ihm als eine Möglichkeit geschildert worden. Man hat ihm gesagt, es wäre auch fast ausgeschlossen, dass es passieren könnte. Gut, ein junger Sportler ist dann halt manchmal in der Situation, dass er eine Entscheidung treffen muss. Das tut er dann zusammen mit dem Trainer und mit den Ärzten. Und zum Glück ist er davon Schlimmerem verschont geblieben. Und die ganz, ganz schlimmen, oft die Karriere beendenden Verletzungen, die trifft man im Eishockey gar nicht so sehr an. Also Eishockeyspieler sind oft mit 40 noch auf dem Eis. Es gab sogar einmal den Fall eines 46-Jährigen, der in der NHL noch den Stanley Cup gewann nach 25 Profijahren. Also es gibt schon wirklich Spieler, die relativ unbeschadet durch diesen harten Sport kommen.
Sie als langjähriger Eishockey-Reporter und Kenner, was haben selbst Sie durch die Arbeit an dem Buch und mit Rick Goldmann noch Neues über den Sport gelernt?
Die Perspektive des Spielers in vielerlei Hinsicht. Der Blick in die Kabine, der mir ja auch verschlossen worden ist. Das Zusammenleben in einer Mannschaft fand ich sehr interessant. Für mich ein wichtiger Punkt war, dass eine Mannschaft, wenn eine Saison beendet ist, nie von einem Tag auf den anderen auseinandergeht, sondern dass sie oft noch viele Tage zusammen ist, die Freizeit miteinander verbringt und dass dann einfach vieles im Nachgang nochmal besprochen werden muss.
Ist das anders im Vergleich zum Fußball?
Ja, ich glaube, im Fußball ist relativ schnell Schluss. Es ruft ja oft auch dann die Nationalmannschaft. Im Eishockey ist es so terminiert, dass wir ja die Playoffs hinten raus haben und deswegen am Schluss nur zwei Mannschaften übrig sind. Und für die anderen ist natürlich weit vorher Schluss und bevor dann irgendeine Nationalmannschaft oder eine sonstige Verpflichtung ruft, haben die Spieler ja tatsächlich auch noch ein paar Tage Zeit, um dann zusammen irgendwas zu unternehmen.
Mit Günter Klein vom Münchner Merkur habe ich gesprochen über das Buch Eiszeit, das er als Co-Autor zusammen mit Ex-Nationalspieler Rick Goldmann jetzt herausgebracht hat. Erschienen im Edelbuchs Verlag, 18,95 Euro kosten die knapp 240 Paperback-Seiten. Heute vor 10 Jahren hat sich Fußballnationaltorhüter Robert Enke das Leben genommen. Die Fußballwelt stand still. Die Frage, wieso, stand direkt im Raum. Bald kam raus, Robert Enke hatte Depressionen. Und wie sieht es in der Fußballwelt heute aus? Wie offen gehen Fußballer mit der Thematik Depression um? Sarah-Lisa Angres hat das Nachwuchsleistungszentrum der Zweitligamannschaft Wien-Wiesbaden besucht und dabei festgestellt, wie wichtig es schon im Nachwuchsbereich ist, sich bei Bedarf Hilfe zu holen.
Simon S. ist 17-jähriger Nachwuchsfußballer beim SVW in Wiesbaden und spielt, seitdem er 3 Jahre alt ist, Fußball. Simons größter Traum? die Fußball-Bundesliga. Dafür trainiert er fast jeden Tag. Der Druck auf ihn ist enorm. Hilfe bekommt er dabei von Susanna Maric, Sportpsychologin beim Zweitligisten Wien Wiesbaden.
Ich hatte einmal ein Gespräch mit dir aufgrund eines Tests, den wir gemacht haben. Und da ist halt rausgekommen, dass ich mir vielleicht ein bisschen zu viel Druck mache, mir persönlich vor Spielen. Angst, Fehler zu machen und dann auch nicht so gut wie sonst zu schlafen.
Simon, dessen Namen wir geändert haben, hat sich zeitnah mit Psychologin Susanna getroffen. Für sie ist die direkte Behandlung mit das Wichtigste. Die Kinder, die zu ihr kommen, werden immer jünger, sagt sie. Das zeigt auch der Fall eines 11-Jährigen, den Susanna behandelt.
Hatte dann konkret Schlafstörungen und natürlich einfach sich Sorgen machen, werde ich übernommen. Das reicht ja schon. Ja, ich meine, die geben ja viel auf dafür, dass sie das alles machen. Das ist ja ihr Leben. Ne? Aber sehr toll, weil ich glaube, dass der natürlich was lernt jetzt bei mir, um dann widerstandsfähiger zu werden.
Und der junge Nachwuchsspieler ist nicht alleine mit solchen Problemen. Eine Studie der TU München zeigt, etwa 15% der Nachwuchsspieler zeigen depressive Symptome. Das heißt konkret, die 13- bis 18-Jährigen haben entweder gesagt, dass sie sich niedergeschlagen fühlen, dass sie Schlafprobleme haben oder sogar suizidale Gedanken haben. Für den 39-jährigen Trainer Nils Döring der Nachwuchsmannschaft U19 von Wien Wiesbaden ist deshalb eine psychologische Betreuung unabdingbar. Die enge Zusammenarbeit mit Psychologin Susanna hat sich erst vor kurzem wieder gezeigt. Einer seiner Spieler hatte nicht nur mit einem Stimmungstief, sondern mit richtigen Depressionen zu kämpfen. Der Auslöser ein schwerer Sportunfall.
Mit Krankenhausaufenthalt, mit Hubschrauber abtransportiert und so weiter. Und diese Erlebnisse zu verarbeiten, auch befreit wieder auf dem Fußballplatz dann auch Fußball spielen zu können, weil das war auch ein Thema, das hat man dem Jungen angemerkt. Er hat sich total damit beschäftigt, hat dann auch viele Fehlzeiten im Training auch gehabt, was für uns natürlich auch Anzeichen war, da stimmt irgendwas nicht. War ein ganz, ganz wichtiges und sensibles Thema und die Susanna hat dann auch das Thema dann auch weiter fortgeführt.
20 Stunden arbeitet Susanna in der Woche bei Wien Wiesbaden. Seit letzter Saison ist für jedes Nachwuchsleistungszentrum nämlich eine psychologische Betreuung Pflicht. Nach Informationen der ARD-Radio-Recherche Sport sind junge Spieler heutzutage offener, sich auch psychologische Unterstützung zu holen. Simon S. hat seine positiven Erfahrungen an seine Mannschaftskollegen weitergegeben.
Ich denke, das nimmt jeder auf seine eigene Weise mit, was sie uns beibringt. Und ich denke schon, dass das einigen von uns hilft.
Schlafstörungen vor dem Spiel schon im Nachwuchsbereich, Versagensängste, Leistungsdruck. Wir müssen uns um die seelische Gesundheit kümmern, auch im Spitzensport. Das fordert Valentin Marxer, der wohl bekannteste deutsche Sportpsychiater hierzulande, der auch Robert Enke behandelte. Im Sportgespräch des DLF kritisierte Marxer Vereine und Verbände.
Auf dem Gebiet der Verbände und Vereine hat sich nichts verändert. Was als Antwort bei den Vereinen und DFL passiert ist, dass sie darauf sich jetzt konzentriert haben, in jedem Verein einen Sportpsychologen zu beschäftigen, was auch schon ein Vorteil ist. Wenn wir aber dabei bleiben, dann haben wir noch ein Problem dazu, weil dann würden wir den Eindruck vermitteln, es ist alles gut, wir haben reagiert, aber die Verstärkung der mentalen Techniken verstärkt das Problem noch und löst das Problem nicht. Das heißt, wir brauchen neben den Sportpsychologen mindestens in einem großen Verband sportpsychiatrische Berater, die gemeinsam mit den Sportpsychologen, Sportmediziner das Feld bearbeiten.
Das komplette Sportgespräch mit dem Sportpsychiater Valentin Marx heißt heute Abend ab 23.30 Uhr hier in unserem Programm zu hören, ansonsten aber auch schon jetzt online verfügbar auf unserer Webseite oder auch in unserer Audiothek und als Podcast. Zwischen Freiburg und Frankfurt steht es kurz vor Schluss 1:0, dazu gleich mehr. Max Giergulski, den kennen einige vielleicht noch, denn er war einst ein Ausnahmespieler bei der Frankfurter Eintracht. Sein Trikot, das einzig erhaltene der Maccabi-Bewegung im Dritten Reich, wurde heute in Dortmund dem Deutschen Fußballmuseum übergeben. Was jetzt klingt wie eine gewöhnliche Stiftungsbeigabe für ein Museum, ist weit mehr als das. Das Trikot erzählt eine Geschichte, die deutlich macht, wohin Antisemitismus führt und die gerade vor dem Hintergrund von Verrohung, Bedrohung und einer notwendigen gesellschaftlichen Debatte wieder ganz neu erzählt werden muss. Jessica Sturmberg war bei der Übergabe und der anschließenden Podiumsdiskussion im Museum dabei.
Max Giergulski war vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten einer der großen Talente bei Eintracht Frankfurt, der dann aber wegen seines jüdischen Glaubens 1933 den Club verlassen musste und zum jüdischen Verein Bar Kochba wechselte. Wie es damals so viele Sportler notgedrungen taten. Mit Bar Kochba wurde Max Giergulski deutscher Maccabi-Meister für das Spieljahr 1936-37. Ein Jahr später, nach der Reichspogromnacht, flüchtete er nach Argentinien. Als einer der wenigen Habseligkeiten nahm Gergulski auf seiner Flucht sein Meistertrikot mit. Ein einmaliges Zeugnis aus der damaligen Zeit, bewertet der Direktor des Deutschen Fußballmuseums, Manuel Neukirchner, diese Stiftungsgabe, die ganz bewusst nicht in den Kontext von Fußball in der NS-Zeit ausgestellt werden soll, sondern viel prominenter.
Wir wollen es in die Vorgeschichte der Bundesliga bringen, ganz bewusst, um einfach auch zu zeigen, wie das sporthistorisch auch einzubinden ist. Es hat ja einen überragenden Wert. Es ist das einzig erhaltene Trikot in Deutschland für die jüdische Sportbewegung.
Max Gergulskis Tochter Susanna Baron, 1944 geboren, hat es dem Deutschen Fußballmuseum gestiftet. Ihr Vater hätte es richtig gefunden, dass es jetzt der deutschen Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, sagte sie bei der Übergabe. Auch wenn er nach der bitteren Enttäuschung seiner Ausgrenzung und Verfolgung nie mehr nach Deutschland zurückkehrte und 1983 in Buenos Aires starb.
Ich habe nachgedacht, entweder es in einer Schublade ist. Lieber ist es hier, wo viel mehr Leute das sehen können.
Dieses Trikot könne eine viel größere Wirkung entfalten als Plakate oder Flyer, betont die Historikerin und Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin, Stefanie Schüler-Springorum.
Es ist vor allen Dingen eine Brücke für gerade für Jugendliche in die Vergangenheit, denn die tragen heute auch Trikots. Und dann sieht man, das haben die früher auch getragen. Und dann fragt man sich, warum haben die da den blauen Stern drauf? Was hat das eigentlich bedeutet, in der Nazizeit als jüdischer Junge Fußball zu spielen? Wo konnte ich noch Fußball spielen? Warum dürfte ich nicht mehr in den anderen Vereinen Fußball spielen? Und so hat man sozusagen ein Kleidungsstück, anhand dessen man sehr, sehr viel erklären kann über die Vergangenheit und damit natürlich auch Sinn zu sensibilisieren für die Gegenwart.
Und dies dränge, warnt Schüler-Springorum, da der Antisemitismus in die Stadien getragen werde, wo antisemitische Verhaltens- und Denkweisen stärker als sonst in der Gesellschaft gefördert würden und dann seine gefährliche Wirkung wieder zurück in die Gesellschaft trage. Bei der Podiumsdiskussion und auch in den Gesprächen vor und nach der Übergabe war zu spüren, dass es allen Beteiligten darum geht, diese Mehrheit, die gegen Antisemitismus und Rassismus ist, als Mehrheit deutlich zu machen und denjenigen, die am Schwanken sind, das auch zu zeigen, gesellschaftliche Werte nicht weiter verrutschen zu lassen. So forderte der Präsident des Fußball- und Leichtathletikverbands Westfalen, Gundolf Walaschewski,
wir müssen versuchen, die Vereine dazu zu bringen, auch in ihren Satzungen entsprechende Bestimmungen aufzunehmen, dass eben Mitglieder, Fans ausgeschlossen werden können, wenn sie sich offen antisemitisch betätigen oder äußern.
Walaschewski sieht Eintracht-Präsident Peter Fischer hier als Vorkämpfer, der mit seiner Äußerung der Unvereinbarkeit von Eintracht und AfD-Mitgliedschaft im vergangenen Jahr als erster deutlich geworden sei. Susanna Baron, die Tochter des einstigen Frankfurter Fußballstars Max Gergulski, sah sich nach der Diskussion umso mehr bestätigt in ihrer Entscheidung, das historische Trikot weitergereicht zu haben.
Und jetzt bin ich noch glücklicher, nachdem ich alles, was ich hier gehört habe über Antisemitismus und alles, was wieder in Deutschland ist und nicht nur in Deutschland, woanders auch, dass es hier ist als ein Zeugnis. Das kann etwas wirken.
Soweit der Beitrag von Jessica Sturmberg. Und eigentlich wollten wir jetzt noch den Spielbericht aus der Fußball-Bundesliga senden. Freiburg gegen Frankfurt 1:0 führt der SC. Aber die Schlussphase wird sehr turbulent, nachdem Frankfurts David Abraham Freiburgs Trainer Streich umgerannt hat in einer wirklich tumultartigen Schlussszene. Er hat dafür rot bekommen und jetzt läuft das Spiel noch weiter. Das ist alles ein bisschen undurchsichtig. Aber in der Radionacht heute Nacht oder morgen früh klären wir das Ganze dann noch weiter auf. Das hier war der Sport am Sonntag. Mit Astrid Ravohl. Danke im Namen aller Beteiligten fürs Zuhören.